Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Es ist die wichtigste Umweltbehörde in Deutschland und gilt angeblich sogar als größte und mächtigste Umweltbehörde in Europa. Das Umweltbundesamt in Dessau soll einerseits Umweltgesetze in Deutschland umsetzen, die Bundesregierung wissenschaftlich beraten und außerdem auch noch die Öffentlichkeit zu Umweltfragen aufklären. An der Spitze der Behörde gab es jetzt einen Wechsel. Die bisherige Präsidentin Maria Krautsberger ist zum Jahreswechsel in den Ruhestand gegangen. Neuer Chef ist der Nachhaltigkeitsforscher Dirk Messner. Mit ihm spreche ich jetzt über die Aufgabe, die vor ihm liegt. Hallo Herr Messner, erstmal herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Job. Sie sind jetzt ein paar Tage in Ihrem Amt. Ist das Büro schon bezogen?
Hallo Herr Römermann, schönen guten Tag. Ja, das Büro in Dessau habe ich heute bezogen. Ich war schon in Berlin in den Tagen davor. Also es kann jetzt losgehen.
Aber Kisten sind noch nicht alle ausgepackt.
Sind noch nicht ausgepackt, aber ich weiß, wo sie stehen.
Sie sind von Hause aus ja Wissenschaftler, kein Verwaltungsbeamter und auch kein Politiker. Trotzdem würde ich Sie gerne fragen, wie politisch ist dieser Job, den Sie da angenommen haben?
Ja, das UBA ist ja eine wissenschaftsbasierte Institution, die die Politik berät auf der Grundlage von wissenschaftlicher Forschung und Expertise. Und diese Politikberatung hat dann natürlich auch eine politische Komponente, weil wir versuchen, Lösungswege zu skizzieren, die in Deutschland und Europa umgesetzt werden können. Also hier wird Wissenschaft für gesellschaftliche Verantwortung betrieben.
In ähnlicher Weise haben Sie das ja schon gemacht. Sie haben bisher den Wissenschaftlichen Beirat für globale Umweltveränderungen geleitet. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt.
Genau richtig, ja.
Und haben auch in anderen Punkten schon die Politik beraten. Was ist denn Ihr Eindruck? Wie ernst wird denn da Ihre wissenschaftliche Expertise in Berlin genommen?
Also zunächst mal ist es, glaube ich, wichtig, dass man sieht, dass das, was Nachhaltigkeitsforschung seit 4 Dekaden versucht hat, in die Gesellschaft hineinzutragen, nämlich dass Umwelt- und Nachhaltigkeitsfragen ins Zentrum von Wirtschaftspolitik, von Arbeitsmarktpolitik gehören, dass das jetzt angekommen ist, weil wir reden in Deutschland und in Europa und weltweit über Klimaschutz, über Mobilitätsfragen, über die Zukunft der Landwirtschaft. Es sind jetzt alle wichtigen Themen eigentlich auf der Tagesordnung. Und deswegen ist für mich die 2020er-Dekade, die jetzt vor uns liegt, die ist eine Frage, eine Dekade der Weichenstellungen. Und die Frage ist, wie man das UBA nun so mobilisieren kann und ausrichten kann, dass die Institution in dieser Phase der Weichenstellung Richtung Nachhaltigkeit den möglichst besten Impact erzielen kann.
Und Sie möchten das zukünftig deutlich aktiver gestalten?
Na, wir sind in einer neuen Situation, ne? Weil wir sind in dieser Situation, in der wir jetzt plötzlich sehen, dass alle Themen, mit denen das UBA beschäftigt ist, ganz oben auf der politischen Agenda stehen. Die Klimaschutzfrage ist zentral, die Frage der Zukunft der Mobilität, damit auch die Frage der Zukunft der deutschen Automobilindustrie wird intensiv diskutiert. Die Frage, wie Landwirtschaft und Ernährung zukünftig ausgestaltet werden soll, Kreislaufwirtschaft, das alles sind jetzt keine Randthemen mehr, sondern zentrale Themen. Und viele von diesen Themen müssen auch in der nächsten Dekade mit Vehemenz angegangen werden, damit wir noch Problemlösungen erzeugen können. Wir müssen zum Beispiel die Treibhausgasemissionen, über die Sie ja eben gesprochen haben in dem Interview zuvor, in der nächsten Dekade weltweit halbieren, damit wir noch eine Chance haben, das Ziel des Klimaabkommens von Paris, nämlich zwischen 1,5 und 2 Grad globale Erwärmung und zu stabilisieren, was globale Erwärmungsprozesse angeht, damit wir das noch erreichen können. Das ist also eine Entscheidungsphase, vor der wir jetzt stehen. Und deswegen muss das UBA natürlich sich überlegen, wie es in dieser Dekade der Weichenstellungen und von wichtigen Entscheidungen sich möglichst effizient aufstellt.
Und sind Sie dann selbst eher der stille Mahner und beraten dann eher im Hintergrund? Oder werden Sie den Politikern auch die Leviten lesen, wenn Sie mal wieder einen, sagen wir mal, eher kleinen CO2-Preis vereinbaren oder Ähnliches machen?
Ich glaube, eine Institution wie das UBA muss beides tun. Also das UBA muss eine Vertrauensbeziehung zur Politik haben und auch in stillen Kontexten, in ruhigen Kontexten, in vertrauensvollen Kontexten Möglichkeiten mit der Politik, mit politischen Entscheidungsträgern oder auch der Wirtschaft ausleuchten, um zu sehen, in welche Richtung man sich bewegen kann. Und auf der anderen Seite ist Wissenschaft und auch das UBA, das ja eine Ressortforschungsinstitution ist, eine Wissenschaftsinstitution ist, dass die Wissenschaft ist verantwortlich dafür, dass wir unsere Problemlösung in die Öffentlichkeit tragen. Wir haben da eine Frühwarnfunktion, wir haben auch eine Mahnerfunktion und beides muss man kompetent wahrnehmen. Die Mahnerfunktion, die auch mal laut sein muss und Öffentlichkeit anregen muss, neu nachzudenken, wie auch auf der anderen Seite das vertrauensvolle Gespräch und die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Entscheidungsträgern. Das darf sich nicht ausschließen.
Mhm. Im Dezember hatte ja das Umweltbundesamt oder im Dezember wurden Vorschläge aus dem Umweltbundesamt bekannt, dass beispielsweise höhere Spritpreise angebracht werden, Tempolimit, Abschaffung der Pendlerpauschale. Das hat für ziemlich Schlagzeilen gesorgt, hat für viel Kritik gesorgt. Aber man hatte eben auch den Eindruck, ich sag mal, außer vielleicht den Grünen oder so, hat das niemand so richtig ernst genommen in der Politik und es ging nur darum, ach, das kann man ja nicht durchsetzen.
Ja, ich glaube, wir müssen verstehen, dass in Bezug auf eine Reihe von Umweltfragen, das gilt insbesondere für die Klimafrage, aber auch in anderen Bereichen, wir eigentlich in einer neuen Situation im Zusammenspiel zwischen Politik und Wissenschaft stehen. Weil die Wissenschaft hat ja die Aufgabe, das habe ich eben schon mal angedeutet, das Notwendige anzumahnen. Also um das Klimaproblem noch lösbar zu machen, müssen wir bestimmte Reduktionen von Treibhausgasen in die Wege leiten, ansonsten wird das Problem unlösbar.
Ja, aber die Politik konzentriert sich meistens dann auf das Machbare und nicht auf das, was eigentlich notwendig ist, oder?
Ja, und die Politik hat die Aufgabe, und das ist ja auch zunächst mal aus der Perspektive von demokratischen Entscheidungsprozessen auch richtig, das politisch Machbare auszuloten und Kompromisse zu finden. Und in vielen Bereichen der Politik funktioniert das gut. Also nehmen Sie sich den Mindestlohn. Da kann man für 11,50 Euro sein oder für 13 Euro, dann kann man sich auf 12,22 Euro einigen. Da ist der Kompromiss dann tragfähig und funktioniert. Es kann aber sein, dass im Klimabereich das, was politisch im Augenblick machbar scheint und wo ein Kompromiss landet im politischen Raum, dass das nicht ausreicht, um katastrophische Probleme abzuwenden. Also wenn wir eine bestimmte Treibhausgasemissionsdynamik beibehalten, dann könnte ab einem bestimmten Punkt das Abschmelzen des Grönland-Eisschildes irreversibel stattfinden, nicht mehr stoppbar sein. Und das wären dann im Ergebnis 7 Meter Meeresspiegelanstieg über die Zeit. Und da hilft dann kein Kompromiss, sondern die Wissenschaft muss da darauf hinweisen, wenn bestimmte Grenzen überschritten werden, laufen wir auf große Krisen zu. Und insofern muss man die Stärken der Demokratie, nämlich Kompromisse zu schmieden, Allianzen für Wandel zu schmieden, Legitimation zu schaffen in der Bevölkerung, das muss mit den Stärken der Wissenschaft, diese Frühwarnsystemfunktion wahrzunehmen und Lösungskorridore aufzuzeigen, die machbar und notwendig sind, das muss zusammengefügt werden. Das ist keine einfache Aufgabe.
Das klingt tatsächlich nicht einfach, aber was machen Sie, wenn wirklich nicht auf Sie gehört wird?
Na, ich bin zunächst mal nicht so pessimistisch. Nehmen Sie sich den Klimawandel.
Das ist schön.
Der Klimawandel ist ja ein sehr abstraktes Problem. Dass wir mit den Prozessen, die wir jetzt in Gang setzen und die wir in den letzten Dekaden in Gang gesetzt haben, in der Zukunft ein komplett neues Erdsystem schaffen könnten, Erdsystemwandel möglich ist, das ist ja sehr abstrakt. Und dass es der Wissenschaft gelungen ist, diese Problemlage so weit in die Gesellschaft zu tragen, dass wir jetzt einen Weltklimavertrag haben, in dem festgelegt ist, dass wir nicht über 2 Grad globale Erwärmung hinaus wollen und dann auch verstanden worden ist weltweit, dass das heißt, dass wir unsere Wirtschaften ziemlich komplett umbauen müssen, in die Energiesysteme hinein müssen, die Mobilitätsfragen thematisieren müssen, die Industrie neu organisieren müssen. Das ist ja ein ungeheurer Erfolg von Wissenschaft, weil hier wurde aus der Wissenschaft heraus, nicht aus der Politik, nicht aus der Gesellschaft, sondern aus der Wissenschaft heraus deutlich gemacht, wir stehen hier vor einem Zukunftsproblem, das Kehrtwenden und Transformationen erfordert.
Und Sie sind optimistisch,
dass auch die Geschwindigkeit reinkommt, die wir brauchen, um die Probleme lösbar zu halten.
Herr Messmer, langsam läuft uns dann die Zeit davon. Ich sage vielen Dank für dieses Gespräch. Dirk Messmer, der neue Präsident des Umweltbundesamtes hier im Gespräch bei Umwelt und Verbraucher. Vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg für Ihre Arbeit.
Ja, vielen Dank und einen schönen Tag.